Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht in dieser Woche. Und habe ich schon gesagt, dass wir das immer abwechselnd machen?
Ja, ja. Genau. Das ist Teil deiner Einleitung gewesen.
Sehr gut. Also
du machst es schon so automatisiert, dass du gar nicht mehr weißt, was du schon gesagt hast.
Nein, ich hab mir
wie wenn man aus dem Haus geht und die Tür zusperrt und dann ist man schon ungefähr 100 Meter weg vom Haus und fragt sich so, habe ich die Tür zugesperrt?
Ja, und muss dann nochmal zurück, und um festzustellen, na klar, habe ich es zugesperrt.
Richtig. Und das Zurückgehen war dein mich fragen, ob du es schon gemacht hast.
Egal. Ja, ich habe mir gedacht, ich wollte es ein bisschen auflockern und wollte es heute mal ein bisschen anders sagen, aber in Wirklichkeit...
Du hast das heute wieder richtig gesagt. Das letzte Mal hast du mich gesagt, ich bin Daniel, und ich habe dann natürlich sagen müssen, ich bin Richard. Das machen wir normalerweise nicht. Wenn wir schon dabei sind.
Wir sind jedenfalls diese Woche bei Folge 280. Also es gibt bereits 279 Folgen Geschichten aus der Geschichte.
Ja.
Und Richard, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
Ja, über die Muskatnuss. Oder Muskatnuss. Niemand weiß genau, obwohl es gibt wahrscheinlich Puristen, die sagen, es heißt Muskatnuss. Egal. Über die Muskatnuss und Manhattan, die Verknüpfung zwischen Manhattan und Muskatnuss, und grundsätzlich ist es gegangen um Kolonialismus und Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und solche Dinge.
Sehr gut. Hast du inzwischen oder hat dich die Folge ein bisschen getriggert, mal irgendwas zu kochen mit Muskatnuss?
Nein, weil ich sie ja ohnehin oft mache, also oft genug. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, endlich wieder Muskatnuss. Verstehst du?
Verstehe. Naja, also ich habe geguckt, wir hätten es nicht in meinem Haus.
Also ihr habt es nicht bei mir. Du hast diese Folge gemacht, ohne Muskatnuss zu Hause zu haben.
Ja, voll.
Das ist ja fast Fraud hier.
Schon, ja. Gell? Naja, jedenfalls, Richard, hast du irgendwas, was du vor der Geschichte noch erzählen möchtest?
Nein, eigentlich nicht.
Ja, Richard, dann würde ich sagen... Springen wir doch gleich hinein in die Geschichte für diese Woche, und ich bin gespannt, was du uns erzählen wirst.
Gut. Daniel, wir springen in dieser Folge ins 19. Jahrhundert.
Sehr gut. Da waren wir noch nie.
Aber eigentlich könnten wir auch sagen, wir springen an den Anfang der Zeit, als unsere Erde sich gerade erst zu dem geformt hat, was wir heute kennen, also Landmassen und Ozeane und solche Dinge. Aber bevor wir so weit zurückspringen, springen wir auch nicht ins 19. Jahrhundert, sondern wir springen ins 18. Jahrhundert, und zwar ins auslaufende 18. Jahrhundert.
Also jetzt ist ein bisschen verwirrend, Richard. Ins 19. Jahrhundert, ins 18. Jahrhundert und an den Beginn der Erde.
Ja, Geschichte ist kompliziert, Daniel. Verstehst? Also wir sind jetzt im auslaufenden 18. Jahrhundert, und das ist ja ein Jahrhundert, in dem jetzt vor allem auch wissenschaftlich gesprochen wahnsinnig viel passiert. Mhm. Und eine Sache, die passiert und wegweisend für die Wissenschaft sein wird, vor allem für die Archäologie und die Geologie und die Geschichte auch, ist ein Konzept, das von einem schottischen Geologen namens James Hutton entwickelt worden ist. Und dieses Konzept wird in späterer Folge, also er hat diesem Konzept nicht diesen Namen gegeben, aber später wird man das Deep Time nennen. Es ist nämlich so, also für uns ist es ja heute recht unverständlich, aber tatsächlich hat es bis ins späte 18. Jahrhundert gedauert, dass man sich von der biblischen Chronologie entfernt. Also das heißt, bis dahin war der vorherrschende Glaube, dass die Erde nicht älter als 6000 Jahre sei. Also nicht nur in der Kirche oder bei Laien, sondern auch bei Wissenschaftlerinnen und Gelehrten. Aber mit der Geologie als aufstrebender Disziplin beginnt dieser Glaube schnell einmal ein bisschen zu bröckeln. Es fängt an mit einem gewissen Comte de Buffon, der eigentlich Georges-Louis Leclerc heißt, der im Jahr 1774 schon sagt, dass die Erde wahrscheinlich so 75.000 Jahre alt sei. Und das ist so ein bisschen der Startschuss für viele andere, die jetzt sukzessive den christlichen Kalender so hinter sich lassen und sich einer säkularen Chronologie annähern. Mhm. Und im Zuge dessen, also im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, wird das Datum der Entstehung der Erde immer weiter nach hinten geschoben. Und ein wichtiger Gedanke wird zu jener Zeit schon ausformuliert, nämlich auch von James Hutton, diesem schottischen Geologen, den ich vorhin erwähnt habe, der nämlich erkennt, dass die Erde, so wie wir sie heute sehen, so wie wir sie heute kennen, nicht von Anfang an so existiert hat, mhm. ja, sondern dass sich das über Milliarden von Jahren entwickelt hat und dass die Erde gewissen Änderungen unterworfen ist. Er schreibt in dem Zusammenhang in seinem Werk Theory of the Earth aus dem Jahr 1788 von einer Aufeinanderfolge von Welten, die dafür sorgt, dass wir keine Spur eines Anfangs oder eines voraussichtlichen Endes sehen würden. Er erklärt das Ganze als Resultat einer ständigen Erosion und dann auch Ablagerungen mit Kontinenten, die langsam abgetragen werden und schließlich dann auf den Boden der Ozeane sinken und dann eventuell wieder als neue Kontinente aufsteigen. Also für ihn ist die Erde dadurch ein sich ständig selbst erneuerndes System aufeinanderfolgender Welten, die aufgehen, die verschwinden und dann einfach wieder von neuem erscheinen. Und basierend auf dieser Erkenntnis, die sich in der Wissenschaft immer weiter verbreitet, entsteht dann Mitte des 19. Jahrhunderts eine wissenschaftliche Theorie, postuliert von einem Zoologen namens Philip Sclater. Im Jahr 1864 veröffentlicht er nämlich in einem zu jenem Zeitpunkt brandneuen Magazin bzw. einer wissenschaftlichen Publikation namens The Quarterly Journals of Science einen Essay namens The Mammals of Madagascar, also die Säugetiere Madagaskars. Dieser Philip Sclater, der war nicht irgendjemand. Der ist jemand, der schon einige Zeit vorher, und zwar im Jahr 1858, in einer Publikation seine Forschungsergebnisse veröffentlicht, in denen er 6 zoologische Regionen der Welt identifiziert. Und diese Einteilung, die heute noch gilt. Er ist zwar im Laufe der Zeit präzisiert worden, angepasst worden, aber diese Einteilung in diese 6 zoologischen Regionen Mitte des 19. Jahrhunderts, der wird heute noch gefolgt. Jedenfalls dieser selbe Philip Sclater schreibt dann in seinem Essay im Jahr 1864 was sehr Interessantes. Und zwar war ihm nämlich im Lauf seiner Arbeit aufgefallen, dass auf der Insel Madagaskar im Vergleich zum afrikanischen Festland ein überraschender Mangel an Landtieren herrscht. Spezifisch fällt ihm auf, dass der einzige Primat auf der Insel dort in einer überwältigenden Vielfalt existiert. Und dieser Primat war der Lemur. Weißt du, was ein Lemur ist?
Also, um ehrlich zu sein, kenne ich nur den Dramatic Lemur.
Den was?
Den Dramatic Lemur. Kennst du den Dramatic Lemur nicht?
Ach so, das ist so ein Meme.
Ja, genau. Das ist, da gehen die Augen immer weiter auf und es kommt so dramatische Musik.
Ich verstehe.
Aber also, ich weiß, wie ein Lemur aussieht, wollte ich damit sagen.
Gut, also ja, Lemur, ein Primat. Und der Sclater sieht, dass auf Madagaskar 30 unterschiedliche Lemurarten existieren. Und das ist deswegen außergewöhnlich, weil er auch sieht, dass in Afrika nur 11 oder 12 Arten existieren und in der indischen Region sogar nur 3. Diese Beobachtung sorgt dafür, dass er zu folgendem Schluss kommt. Some land connection must have existed in former ages between Madagascar and India. Das heißt, irgendeine Verbindung muss es gegeben haben zwischen Madagaskar und Indien und dass alle Lemuren, die in Afrika, Madagaskar und Indien, dass die alle aus dieser Landbrücke hervorgegangen seien. Und er schreibt jetzt, dass diese Anomalie, diese Verteilung dadurch erklärt wird, dass ein großer Kontinent oder eine Landbrücke Teile des Atlantiks und des Indischen Ozeans ausgemacht haben müssen, beziehungsweise verdrängt oder an deren Stadt gewesen sein hätten müssen, der eben von Amerika bis Indien gereicht haben soll oder gereicht haben muss. Und weil dieser Theorie die Sache mit den Lemuren zugrunde liegt, schlägt er auch gleich einen Namen für diesen Kontinent vor und dieser Name sollte Lemuria sein. Jetzt ist so, diese Theorie, dass es im Indischen Ozean einen Kontinent gegeben haben könnte oder gegeben haben muss, das ist zu jener Zeit nichts ganz Neues. Im Jahr 1859 zum Beispiel postuliert ein britischer Naturforscher namens Alfred Russel Wallace, dass es wohl einen solchen Kontinent gegeben haben muss, um ungewöhnliche Fauna auf der indonesischen Insel Sulawesi zu erklären. Also auch wieder sowas, wo jemand sieht, gut, wir haben hier eine Fauna, die passt irgendwie nicht hier dazu, beziehungsweise im Vergleich zu Festland oder zu einem anderen Kontinent, da passt irgendwie was nicht. Es muss sein, dass hier schon einmal eine Verbindung existiert hat. Und auch einige Zeit davor, also in den 1840er Jahren, hat ein französischer Historiker namens Étienne Geoffroy Saint-Hilaire die Vermutung angestellt, dass Madagaskar selbst Teil eines versunkenen Kontinents gewesen sein muss.
Atlantis.
Eben nicht Atlantis, sondern Lemuria.
Ja. Ja?
Im Gegensatz zu Atlantis ja eine recht neue Entwicklung, ja? Weil Atlantis ja schon Jahrhunderte bekannt ist als dieser versunkene Kontinent. Sclaters Errungenschaft hier jetzt, inmitten all dieser Leute, die ohnehin der Meinung sind, dass so ein Kontinent schon existiert haben muss, Sclaters Errungenschaft ist, dass er diesen Kontinent auch benennt. Er benennt ihn Lemuria und damit wird im Grunde so ein wichtiger Schritt getan, weil dem Ganzen damit auch so ein bisschen eine neue Bedeutung verliehen wird. Ja, und da, wie soll ich sagen, auch so eine gewisse Zukunftsträchtigkeit, die dann auch bezeugt ist in den Dingen, die als nächstes passieren. Und natürlich auch in der Tatsache, dass ich dir heute davon erzählen kann.
Sehr gut.
Und es ist auch tatsächlich nicht so verwunderlich, dass wir heute Lemuria noch immer kennen, denn die Zeit, in der dieser Kontinent quasi geprägt worden ist, beziehungsweise in dem diese Theorie aufgestellt worden ist, zu jener Zeit, es war einfach ein guter Nährboden für solche Theorien. Also Geologie und Naturgeschichte, vor allem eben in Indien und in Afrika, die entwickeln sich gerade rasant. Und viele Wissenschaftler zu jener Zeit, die unterstützen die Idee des Sclaters. Die finden, ja, es ist sehr gut möglich, dass es einen Kontinent gegeben hat. Nicht alle nennen diesen Kontinent Lemuria. Manche nennen ihn auch afrikano-indischer Kontinent oder Indo-Ozeanien oder indo-afrikanischer Kontinent. Und natürlich, wie es in der Wissenschaft auch oft der Fall ist, herrscht natürlich auch jede Menge Uneinigkeit über zum Beispiel die Größe des Kontinents oder auch über die Dauer seiner Existenz, bevor er dann auf den Ozeanboden versunken ist. Und es herrscht auch teilweise nicht einmal Konsens darüber, ob es jetzt ein eigener Kontinent war oder ob es einfach nur eine Landbrücke war oder vielleicht auch Teil eines anderen Kontinents. Und interessanterweise, selbst Sclater in späteren Jahren schränkt dann den Begriff ein, und zwar, dass es sich nur auf Madagaskar und die nahegelegenen Inseln bezieht damit. Trotzdem, die Theorie an sich findet in den 1870er Jahren noch Anklang, wird sogar erweitert. Es gibt zum Beispiel den deutschen Zoologen Ernst Haeckel, von dem du vielleicht schon gehört hast,
ja.
Zoologe und Naturforscher, der geht sogar so weit, dass er behauptet, Lemuria könnte der Geburtsort des Menschen an sich gewesen sein. Da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Aber diese ganze Sache ist natürlich eine Theorie und Theorien in der Wissenschaft erfüllen natürlich vor allem einen Zweck, nämlich, dass die Leute daran arbeiten können, sie zu widerlegen.
Ja. Ja.
Und das passiert auch recht schnell. Es gibt einen österreichischen Forscher namens Eduard Süß, den du vielleicht auch kennst, der zu jener Zeit sehr bekannt war. Der veröffentlicht nämlich im Jahr 1885 ein Werk namens Das Antlitz der Erde. Und in diesem Buch, Das Antlitz der Erde, ist auch ein Superkontinent drin, den er Gondwana nennt. Und dieser Superkontinent, der soll zu einem großen Teil jene Gegend bedeckt haben, in der laut Sclater auch Lemuria existiert haben soll. Also Gondwana ist ein Kontinent, der gemeinsam mit anderen Kontinenten zweimal in der Weltgeschichte oder in der Erdgeschichte einen Superkontinent gebildet hat. Einmal mit Rodinia vor ungefähr einer Milliarde Jahren und einmal mit Pangea vor ungefähr 300 Millionen Jahren.
Ah, Pangea habe ich schon mal gehört.
Ja, genau. Das ist die, ist wohl der bekanntere dieser zwei Superkontinente. Also Lemuria als Erklärung für unterschiedliche Lemurenarten war damit also als wissenschaftliche Theorie eigentlich schon recht schnell widerlegt. Nicht zuletzt, weil der vorhin auch schon erwähnte Wallace, der andere Naturforscher, der britische, der auch der Meinung war, dass es eventuell einen Kontinent geben hätten müssen, der stellt sich recht schnell als Gegner dieser Theorie raus. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass in der heutigen wissenschaftlichen Diskussion der Geologie und Zoogeografie und Naturgeschichte des 19. Jahrhunderts, dass das von Sclater postulierte Lemuria nur noch eine Fußnote ist. Ja. Und wenn es erwähnt wird, dann vor allem, um zu zeigen, wie kurios teilweise die Wissenschaft mit dem viktorianischen Zeitalter war. Mhm. Man würde jetzt also meinen, dass Lemuria damit so ein bisschen seine oder ihre Schuldigkeit getan hat. Ja, eine von vielen wissenschaftlichen Theorien des 19. Jahrhunderts, geboren aus der neuen Erkenntnis, dass die Erde jetzt tatsächlich nicht nur 6000 Jahre alt ist, sondern so einem ständigen Wandel unterworfen ist. Allerdings hat die Wissenschaft hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht, wie man so schön sagt. Es ist nämlich so, Lemuria als wissenschaftliche Theorie mag zwar tot sein, aber wie wir wissen, ein bereits ausgesprochener Gedanke lässt sich halt einfach nicht rückgängig machen. Ja, es ist wie die Zahnpasta, die man aus der Tube drückt, kriegt man nicht wieder rein.
Stimmt.
Und wer auch immer diesen Gedanken hat, der kann natürlich auch nicht entscheiden, wie dann mit so einem Gedanken umgegangen wird, was mit diesem Gedanken passiert und vor allem, wer sich dann so einen solchen Gedanken zu eigen macht. Und um das jetzt ein bisschen genauer erklären zu können, was ich damit meine, muss ich ein bisschen ausholen und dir etwas über eine recht außergewöhnliche Frau erzählen.
Richard, ja. Sag doch, wie es ist. Du machst einen Exkurs.
Nein, ich mache keinen Exkurs. Das ist ein wichtiger Teil der Geschichte.
Okay, sorry.
Diese Frau, um die es geht, wird am 12. August bzw. am 31. Juli 1831 geboren. Mhm. An den zwei unterschiedlichen Daten kannst du jetzt wahrscheinlich schon erkennen, wo sie geboren wurde.
In Russland.
Sehr gut. Das eine Datum julianischer Kalender, das andere Datum gregorianischer Kalender, der ja erst später übernommen worden ist. Aha, ja. In Russland. Jedenfalls, sie wird in Russland, genauer in Jekaterinoslaw, einem Gouvernement des russischen Kaiserreichs, geboren. Die Hauptstadt dieses Gouvernements ist die heutige Stadt Dnipro und das Ganze liegt in der Ukraine, zu jener Zeit aber Teil des russischen Kaiserreichs. Geboren wird sie als Helena Petrovna von Hahn-Rottenstein. Sie heiratet allerdings mit 17 Jahren schon und zwar einen viel älteren General namens Nikifor Blavatsky. Deswegen heißt sie ab diesem Zeitpunkt Helena Blavatsky. Diese Ehe, die sie eingeht mit 17 Jahren, die wird schon nach wenigen Monaten geschieden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ihn nur geheiratet hat, um nicht mehr den Status einer unverheirateten Frau zu haben, was damals auch noch immer mit einigen Nachteilen verbunden war. Die nächsten Jahrzehnte heiratet sie noch ein paar Mal. Es gibt widersprüchliche Aussagen, selbst von ihr. Deswegen ist es ganz klar, wie oft sie heiratet. Und sie reist wahnsinnig viel in der Gegend herum. Vor allem die nächsten zwei Jahrzehnte sind durch viele Reisen geprägt. Sie landet da im Zuge dieser Reisen zum Beispiel dann auch in den 1850er Jahren in Frankreich, wo sie sich mit etwas beschäftigt, das wir in einer Folge schon besprochen haben. Und zwar in Folge 237. Der Mesmerismus.
Ah.
Und sie macht in Frankreich noch was. Und zwar etwas, das ihren weiteren Weg auch noch stark beeinflussen sollte. Und zwar wird sie Assistentin eines Spiritisten namens Daniel Douglas Home. Der selber ist ein Schotte. Einerseits Zauberer, andererseits gilt er auch als eines der bedeutendsten Medien jener Zeit.
Hm. Ja.
Also ein Medium, der mit Toten sprechen kann, etc. Was ich nämlich zum Leben dieser Helena Blavatsky nicht gesagt habe, ist, als Kind schon gilt sie selber als eine Art Medium. zum Beispiel soll sie mit 12 Jahren schon ein sogenanntes Schreibmedium gewesen sein. Das heißt, sie erhält Nachrichten Verstorbener und schreibt sie dann so automatisch auf. Und zu dieser Zeit wächst dann auch schon so grundsätzlich ihr Interesse am Okkulten. Vor allem auch, weil ihr Urgroßvater, der selber Freimaurer war, ihr eine große Bibliothek mit allerlei Büchern zu dieser Thematik hinterlassen hat. Sie macht dann noch Abstecher nach Ägypten und nach Tibet und schließlich landet sie dann am 7. Juli 1873 in New York. Sie ist jetzt beinahe mittellos, weil ihr Vater, der bis zu jenem Zeitpunkt ihre Reisen finanziert hat, der ist jetzt schon tot. Und sie hält sich unter anderem auch mit spiritistischen Sitzungen über Wasser. Mhm. Und sie gründet im Zuge dessen gemeinsam mit einem Freund die sogenannte Miracle Society. Und sie widmet sich jetzt auch immer mehr der Esoterik und gründet dann schließlich im Jahr 1875, zuerst geheim und später dann öffentlich, die sogenannte Theosophische Gesellschaft. Kennst du den Begriff der Theosophie?
Ja, so als Begriff sagt mir schon was, ja.
Also Theosophie ist so ein bisschen Sammelbegriff für alle möglichen mystischen und teils auch so pantheistischen Theorien und existiert zu jener Zeit schon seit Jahrhunderten. Die Theosophische Gesellschaft der Blavatsky stützt sich aber eher auf indische Religionen und hier kommen wir wieder zurück zu Philipp Sclater und seinem Lemuria. Es ist nämlich so. Im Jahr 1888 veröffentlicht Blavatsky ein großes Werk. Und dieses Werk heißt Die Geheimlehre bzw. The Secret Doctrine. Und in diesem Werk erklärt sie ein Konzept, und zwar das Konzept der Wurzelrassen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, was diese Wurzelrassen sind, aber grundsätzlich ist es ein Konzept, das aussagt, dass es 7 Menschenrassen gäbe, die hintereinander auf diversen Kontinenten entstanden sein bzw. noch entstehen werden. Mhm. Die erste Wurzelrasse, die sie beschreibt, soll noch körperlos gewesen sein, also in rein astraler Form existieren. Und die Wesen, die hier körperlos existieren, die stammen von Wesen ab, die vom Mond kommen. Und in ihrem Konzept gilt der Mond als Vorgängerplanet der Erde. Die zweite Wurzelrasse soll dann auf einem mittlerweile auch nicht mehr existierenden Kontinent namens Hyperborea existiert haben. Die sollen so zusammengesetzt worden sein aus diversen halbmenschlichen Monstern, sollen zwar einen Körper besessen haben, aber so richtig funktioniert haben sie noch nicht zu jenem Zeitpunkt. Der Ursprung des Menschen, wie wir ihn heute kennen, der soll dann mit der dritten Wurzelrasse gekommen sein. Und diese Wurzelrasse soll entstanden sein aus Ausflüssen der Hyperboräer, also des vorigen Kontinents, und sie sollen die heilige Wurzelrasse gewesen sein. Also groß, wunderschön, zwar nicht allwissend, aber zumindest verfügen sie über großes Wissen. Und ganz wichtig, und deswegen auch Teil dieser Geschichte, diese dritte Wurzelrasse, die soll auf einem längst versunkenen Kontinent entstanden sein.
Ah.
Und dieser Kontinent heißt Lemuria. Und diese Chronologie passt ja auch ganz gut, weil 1888 veröffentlicht sie ihr Werk und mit dem Konzept der 7 Wurzelrassen. Und ein bisschen mehr als 20 Jahre vorher prägt Sclater diesen Begriff und die Idee des Lemuria. Sie veröffentlicht im Grunde dieses Werk, als diese Theorie eigentlich kurz davor ist, ad absurdum geführt zu werden durch neue Erkenntnisse. Blavatsky nimmt sich quasi dieses Kontinents an. Der Rest dieser Wurzelrassen und das gesamte Konzept übrigens ist voll mit unterschiedlichen Geschichten und Mythen und Symboliken etc. Die 5. Wurzelrasse zum Beispiel, das sind dann die Arier. Also die sollen laut Blavatsky die perfekte Verschränkung zwischen Geist und Körper darstellen. Und diese ganze Ideologie gibt auch wahnsinnig viel Platz für rassistische Ideologien. Mhm. Ja. Wie man dann ja auch in den darauf folgenden Jahrzehnten sehen wird.
Mhm, ja.
Und so absurd jetzt für uns es klingt mit diesen Wurzelrassen, grundsätzlich wird es natürlich in ihrem Kreis bzw. in ihren Kreisen aufgenommen und entsprechend rezipiert und es wird auch noch weitergeführt. Ja? Also das Konzept der Wurzelrassen wird dann noch von einem amerikanischen Theosophen namens William Scott Elliott erweitert. Er beschreibt dann zum Beispiel, dass die schwarzhäutigen Moahals direkt aus Lemuria gekommen sein. Und interessanterweise wird Lemuria als Kontinent auch in Indien aufgegriffen und hier auch als die Wiege der Menschheit. Und zwar im Rahmen der tamilischen Renaissance, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts stattfindet und bis weit ins 20. Jahrhundert geht. Also das ist so ein bisschen Renaissance impliziert. Es ist so ein bisschen eine kulturelle und literarische Entwicklung. Und hier wird die Idee Lemurias aufgegriffen, wird adaptiert, wird verknüpft mit existierenden indischen Mythen. Und daraus entsteht dann das sogenannte Kumari Kandam. Und das soll auch ein versunkener Kontinent sein. Angeblich sollen dort die ersten tamilischen Akademien existiert haben und der Mensch an sich soll von diesem Kontinent gekommen sein. Ist natürlich ein Versuch, die tamilische Sprache und Kultur in einer früheren Zeit zu verankern und damit auch so ihre Wichtigkeit hervorzustreichen. Was naheliegend ist, weil es natürlich der Versuch ist, sich zu wehren gegen die Marginalisierung, die in Indien stattgefunden hat, was die tamilische Kultur und Sprache angeht, im Gegensatz zu Hindi und der restlichen indischen Kultur. Und deswegen hat heutzutage auch noch diese Vorstellung von Lemuria bzw. Kumari Kandam im tamilischen bzw. in der tamilischen Literatur und auch Mythologie eine große Bedeutung. Was bleibt jetzt also tatsächlich von Lemuria? Also bei uns, also nicht in Indien, also im Westen vor allem, ist Lemuria fest in der Esoterik verankert, aber auch in der Science Fiction. Also es gibt Perry Rhodan Romane, wo Lemuria vorkommt und es gibt hunderte, vielleicht sogar tausende Bücher, die sich mit Lemuria beschäftigen und Lemuria ist in dieser Darstellung immer so ein Paradies. Ja, also das ist dort, wo diese wunderbaren Wesen herkommen. So werden heutzutage noch immer Bücher publiziert. Also wenn du mehr rausfinden willst über Lemuria, wie es von Sclater postuliert worden ist, wirst du Probleme haben, irgendwas auf Amazon dazu zu finden. Weil wenn du Lemuria eingibst, kommen zuerst einmal 100 Seiten mit Esoterik-Romanen oder Esoterik-Selbsthilfebüchern, wo erklärt wird, was es mit Lemuria auf sich hat. Und interessanterweise gibt es auch eine enge Verknüpfung zwischen Lemuria und Kalifornien, und zwar durch einen Berg namens Mount Shasta. Das ist der größte Vulkan Kaliforniens. Und der hat aufgrund seiner Größe die Menschen schon immer fasziniert. Also Native Americans, aber auch Buddhisten und eben auch dann später theosophische Gruppierungen, die alle diesem Berg eine wahnsinnig wichtige Bedeutung zugeschrieben haben. Und im Jahr 1925 zum Beispiel erscheint ein Artikel in einer einschlägigen Publikation, wo behauptet wird, dass jemand am Mount Shasta ein lemurisches Dorf gesehen hat. Natürlich wird dieses Dorf nicht gefunden. Und damit, Daniel, wäre ich am Ende meiner Geschichte über Lemuria, einen versunkenen Kontinent, der in der Wissenschaft nur einige Jahre lang als Theorie existiert hat, dann widerlegt worden ist, was den Kontinent aber nicht daran hindern sollte, sowohl in nordamerikanischer Theosophie, westlicher Esoterik und auch in der tamilischen Nationalbewegung bis heute weiterzuleben.
Sehr spannend, Richard. Und gleichzeitig die Wiege der Menschheit.
Die Wiege der Menschheit, richtig.
Sehr schön. Lemuria habe ich nie gehört von, aber ist echt super spannend.
Ja, du wirst das wahrscheinlich nie wieder vergessen, beziehungsweise jedes Mal, wenn du von einem Lemur hörst, wirst du an Lemuria denken, die sagen umwobene Kontinent.
Immer wenn ich den Dramatic Lemur posten will, muss ich Lemuria denken.
Was du an Lemuria denken. Vielleicht noch was zur Literatur. Es gibt zwei ganz interessante Bücher. Also ein sehr interessantes Buch, das heißt The Lost Land of Lemuria von Sumathi Ramaswamy, der sich mit der Verarbeitung Lemurias in der tamilischen Renaissance beschäftigt. Und ein anderes Buch, das heißt Weird Earth, Debunking Strange Ideas About Our Planet von Donald R. Prothero.
War das ein Hinweis, Richard?
Nein, das war kein Hinweis. Ich bin zufällig drüber gestolpert, weil ich den Wikipedia-Artikel zu Lemmingen gelesen habe. Und ich weiß ja genau, weil eigentlich Lemminge sind ja keine Lemuren, aber irgendwie entweder über die Nähe der Buchstaben bin ich dann auf Lemuria gelandet. Und habe mir gedacht, Hätte vielleicht einen Zeitsprung. Ach, könnte vielleicht eine Geschichte aus der Geschichte drüber machen.
Müssen wir wieder einen Disclaimer machen, Richard.
Oh je, ja.
Also, was ich halt an dieser Geschichte, also wenn ich an das Thema, wenn ich auf das Thema gestoßen wäre, hätte ich es auch sofort gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ein bisschen neidisch, dass du es gemacht hast. Weil es auch wieder so, was ich super spannend finde, diese, das ist ja die Zeit auch, wo so diese Geschichte der Natur entdeckt wird. Also Darwin und auch, was wir schon hatten, ne, dass dann also die Dinosaurier gefunden werden, dass man sich einfach einen Reim drauf machen, oder mit den Fossilien und so, man will sich einfach einen Reim drauf machen, wie quasi so die Erdgeschichte funktioniert hat.
Yeah.
Und wir hatten es quasi, wir haben es schon erzählt quasi über die Lebewesen und Pflanzen auf der Welt. Und das ist jetzt quasi nochmal die Frage nach der Erde selber, also nach der Geologie quasi.
Genau.
Und das finde ich super spannend, weil für uns ist es heute völlig klar, dass es da auch eine Geschichte oder eine Entwicklung gibt. Aber dass man sich, also auf dieser wissenschaftlichen Basis, auf der die waren im, keine Ahnung, 18., 19. Jahrhundert, die hatten ja wahnsinnig wenig Daten im Grunde. Die kamen ja auch kaum raus. Also ich meine, dieser James Hutton, der war wahrscheinlich, keine Ahnung, ob der mal...
Auf Madagaskar wahrscheinlich nicht.
Genau.
Ich meine, er war nicht derjenige, der das postuliert hat, das war Sclater. Und das Interessante aber ist auch, dass natürlich dann die Entwicklungen im 20. Jahrhundert, die, also so Sachen wie Plattentektonik und solche Sachen, die haben dann viele Sachen bestätigt, die eigentlich im 19. Jahrhundert schon postuliert worden sind, aber nicht wirklich bewiesen werden haben können.
Ja.
Das ist schon sehr spannend. Und ich habe das halt einfach so lustig gefunden, dass hier im Gegensatz zu einem Mythos wie Atlantis, ja, und Atlantis ist halt wirklich schon was, was lang existiert. Ja, also es ist ja auch was, was schon irgendwie vorkommt bei den antiken Griechen als Geschichte und sich dann so tradiert hat. Und das ist halt wirklich was, es ist im 19. Jahrhundert entstanden und wird 20 Jahre später dann aufgenommen von jemandem und verarbeitet in ein großes Werk, das quasi so das Ursprungswerk unserer ganzen Welt sein soll.
Zu dem Zeitpunkt wäre es sogar noch in ein Teil des Buches gewesen, der sogar noch zu einigermaßen mit einer wissenschaftlichen Komponente gewesen wäre.
Bis zu einem gewissen Grad, aber sie hat natürlich auch wahrscheinlich nicht gewusst, dass hier die Strömungen schon in eine ganz andere Richtung gehen. Ja?
Ja.
Also dass Eduard Süß in Österreich sitzt und sein Buch verfasst, wo Lemuria kein Teil ist, weil es obsolet ist, nachdem er erklärt, dass es diesen Superkontinent gegeben hat.
Aber das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Verbindung, nämlich diese Geschichte von dieser Theorie und dass man da auch gleich zur Wiege der Menschheit kommt und dass daraus sich dann wiederum Rassismustheorien entwickeln oder eine Rassismustheorie entwickelt, die dann ja auch wieder breitenwirksam wird oder eben noch sich weiter verbreitet und aus dieser Idee quasi Lemuria.
Also ich meine, die Esoterik, das wissen wir eh, die war ja bei den Nazis sehr beliebt.
Ja.
Es gibt ja einige Dinge so in diesem Bereich, die ja genauso Hanebüchen sind wie das, was wir eigentlich jetzt in dieser Wurzelrassengeschichte gelesen haben. Und die haben sich dann natürlich bedient, aber.
Aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht, die Geschichte mit dem Mond, dass der Mond so der Vorgängerplanet zur Erde war.
Du, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nicht gewusst, ja, bevor ich es gelesen habe.
Aber das ist
für mich auch neu.
Das ergibt jetzt natürlich wieder Sinn, dass die Nazis zum Mond ausgewandert sind.
Ich glaube, das haben sie auch nur in, was war das, Iron Sky gemacht?
Ja. Ja, aber interessant auch, wie diese Ideen sich so weiter verbreiten, weil es, ohne jetzt ja noch genaueres darüber zu wissen, also ich weiß ja jetzt wirklich nur das, was du mir erzählt hast, aber es klingt für mich total plausibel, dass das in der Esoterik so weit verbreitet ist, weil auch diese Wesen, diese ersten Wurzelwesen, so, das ist, glaube ich, auch, das hat auch was total...
Wurzelrasse.
Wurzelrasse.
Ja, Wurzelwesen.
Das ist dann eher so...
Ends.
Das ist dann eher so Herr der Ringe. Egal, ich schweife ab.
Ja, was wolltest du sagen zu der Esoterik, dass es noch immer so verbreitet ist?
Ja, mich wundert es gar nicht, also weil das... So.
Naja, mich wundert es auch nicht, es ist Esoterik. Also, wenn da bauen sich Leute Geschichten in ihren Wasserfilter ein und glauben, es macht ihr Wasser irgendwie links drehend oder sonst wie.
Ja, im besten Fall ist es nur das.
Also in der Esoterik, da wundert mich gar nichts. Und das ist natürlich ein guter Markt, ja, weil du schreibst irgendwas, über was das jemand behauptet und kannst halt auch immer aufbauen drauf. Mir wurde gesagt, dass die Wesen jetzt auch tatsächlich so und so viele Untergruppen gehabt haben und deswegen habe ich jetzt hier dieses 5000 Seiten Werk geschrieben. Bitte kauft es mal ab.
Wir hatten aber bislang noch keine Geschichte der Esoterik oder so, ne?
Nein, sehr nicht.
Na, gute
wir
Idee.
Hatten nur Mainstream-Religionen zu Gast. Problematisch genug.
Ich habe nichts gehört.
Ich habe auch nichts gesagt. Also, naja. Gut, Daniel, ich wäre fertig mit meiner Geschichte. Sollen wir zum nächsten Teil übergehen?
Ja, machen wir das. Lass uns gut sein für heute.
Machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Wer uns Feedback geben will, kann uns E-Mails schreiben an feedback@geschichte.fm. Kann uns Feedback direkt auf unserer Seite geben, geschichte.fm, da kann man unter jeder Folge kommentieren. Auf Twitter kann man uns Feedback geben, das ist unser Account-Name geschichte.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich, Stormgrass, Daniel Messner. Auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify kann man uns hören, kann uns dort auch folgen, was uns immer freut. Und wer uns Reviews schreiben will oder über uns Reviews schreiben will, wer uns bewerten will und solche Dinge, kann das auf allen Plattformen machen, wo man Podcasts bewerten kann. Allen voran natürlich die bekannteste Apple Podcasts, aber auch panoptikum.io oder andere.
Außerdem gibt es diverse Möglichkeiten, uns auch finanziell zu unterstützen. Wenn ihr diesen Podcast werbefrei hören wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, über Steady einen Feed zu kaufen für 4 € im Monat. Da bekommt ihr dann einen Feed mit den Folgen und die Folgen enthalten dann jeweils keine Werbung. Das findet ihr unter geschichte.fm/steady. Außerdem gibt es weitere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Alles weitere dazu findet ihr in den Shownotes jeder Folge. Da findet ihr einen Link mit allen Möglichkeiten, die ihr habt, uns auch anderweitig zu unterstützen. Worüber wir uns sehr freuen und wir bedanken uns in dieser Woche bei Viola, Laura, Daniel, Bernd, Maike, Kim, Janosch, Bita, Sarah, Johannes, Simon, Felix, Carsten, Matthias, Kerstin, Niklas, Lars, Mitra, Eike, Fabian, Hanna, Lea, Burku, Kim, Johannes, Thomas, Friedrich, Lena Marie, Arno und Miriam. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, Daniel, dann machen wir das, was wir immer machen, oder?
Dann gehen wir einem das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.